Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener.
Ja, wir sitzen hier wieder zusammen zu einer neuen Folge von den Data Brothers. Und bevor wir starten, herzlich willkommen, Markus. Wie geht es dir?
Oh, mir geht's gut. Aktuell ist es schön kühl geworden. Die letzten Tage war es so warm. Und ich sitze hier mit dir zusammen und freue mich schon auf die neue Folge. Wie geht's dir, Andreas?
Es geht mir wunderbar. Ich muss tatsächlich sagen, das Wetter ist jetzt in einem Rahmen angekommen, wo man sagen kann, man kann es auch mal wieder genießen. Und es ist nicht zu heiß. Es ist wundervoll, blauer Himmel. Und sobald es die Zeit erlaubt, werde ich das nochmal genutzen. Und ja, also einfach alles wunderbar. Und ich bin tatsächlich mal gespannt, weil wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen. Markus, hast du denn heute Lust, über ein Thema zu sprechen? Und wenn, hast du denn ein Thema wieder mitgebracht?
Andreas, ich habe doch immer ein Thema dabei.
So sieht's aus.
Genau. Und ich möchte gerne mit dir darüber sprechen, was denn eigentlich unsere, ja, sagen wir mal, Top Power BI Features sind. Weil wir hatten mal eine Folge, da haben wir über unsere Tools, externen Tools, die man so mit Power BI nutzen kann, aufgesetzt. Und ich glaube, die ist relativ gut gelaufen. Und ich habe überlegt, wir hatten noch keine Folge über die verschiedensten Features und wollte fragen, was ist denn so dein Power BI Feature, was du nicht missen möchtest oder wo du sagst, ey, das ist eigentlich schon cool. Unterschätzt vielleicht sogar.
Also tatsächlich mein absolutes Lieblingsfeature, da werden wir wahrscheinlich alle sagen, Mensch, was ist denn das für ein Nerd-Feature? Ich finde die jetzt endlich implementierten Calculation Groups. Ich muss nicht mehr ein Third-Party-Tool benutzen, um etwas zu bauen, was ich schon immer gebraucht habe. Also für die, die es nicht wissen, ich benutze ganz gern solche Themen wie, ich habe eine Kennzahl, Umsatz, ich möchte den Vorjahreswert, ich möchte den aktuellen und solche Themen. All das kann ich mit den Calculation Groups toll lösen. Ich habe also quasi nur eine Kennzahl und habe über die Calculation Groups sofort alles, was ich brauche, Markus, um sofort sagen zu können, ich zeige dir den Vorjahreswert, Vormonat, Vortag, Abweichung zum letzten Jahr. Das Feature, da habe ich schon ewig drauf gewartet und ich muss jetzt, wie gesagt, nicht mehr Power BI verlassen, um das lösen zu können. Mega Feature. Hast du, ehrlich gesagt, auch so eins?
Nee, aber ich will erstmal darauf eingehen.
Ah, okay, bin ich gespannt.
Weil ich bin ja immer noch nicht so der totale Freund von diesen Calculation Groups, weil tatsächlich innerhalb von Power BI es manchmal doch ganz schwer ist, innerhalb einer bestimmten Visualisierung die entsprechende Kennzahl zu positionieren. Bedeutet, ich habe jetzt eine bestimmte Grafik und ich möchte meinen Ist- und meinen Vorjahreswert drin anzeigen. Und wenn ich das, bisher sind die Visuals so ausgelegt, dass ich die als einzelne Kennzahlen reinziehen muss, weil es vorher auch nicht über Calculation Groups möglich war. Und das ist jetzt aktuell nicht möglich, dass wenn ich denn so eine Calculation Group habe, dass ich die Kennzahl meinetwegen doppelt reinziehe und dann sage, auf die erste Kennzahl bitte mit der Calculation Group anwenden und auf der zweiten mit der Calculation Group. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, ich brauche eigentlich immer noch diese separate Kennzahl, um in der Visualisierung entsprechend agieren zu können mit allem. Möchtest du noch was dazu geben oder stimmst du einfach nur zu?
Das Gemeine ist tatsächlich, mein totales Lieblingsfeature hat genau das als Schwäche. Ich hatte ganz vor kurzem da mit Katrin und die baut dann bei uns immer Berichte, macht schöne Mockups. Und genau da war dieses Problem, ich brauche noch eine zweite Measure, um das unten anzuzeigen. Dann brauche ich noch ein Label. Das Label muss anders formatiert sein, wenn es dann in Rot sein soll oder Grün oder was auch immer, je nach Abweichung. Genau das. Und dann entstehen solche Dinge. Ich baue eine Calculation Group, ich baue noch was anderes, um das entsprechend darzustellen. Und dann habe ich trotzdem wieder zwei, drei Measures, die dann über die Calculation Groups und noch Listen das wieder abbilden, was du eigentlich vorher schon hattest. Trotzdem schafft man es, die Kennzahlenflut zu verringern. Aber ich bin bei dir, wenn die Visuals zukünftig das auch noch unterstützen, was jetzt als Feature da ist, dann wäre ich total happy. Das tun sie aber aktuell noch nicht.
Ja, also ich hatte auch tatsächlich letztens wieder daran gearbeitet, dass ich bestimmte Kennzahlen in den Ausprägungen haben wollte, wie du es gesagt hast. Und da war ich mit dem Tabula-Editor mal wieder dran und habe mir die entsprechend generieren lassen und habe wieder gemerkt, was für Kennzahlen alles entstehen bei deiner Kennzahlenflut. Aber was in den gleichen Rahmen ungefähr reingeht und ich trotzdem auch eines der besten Features finde oder was ich aktuell gerade liebe, ist dynamische Formatierung. Also das kannst du ja schon bei den Calculation Groups machen, gibt es jetzt aber auch einzeln. Und ich habe mich tatsächlich ertappt, ich hätte es sogar ganz gerne manchmal bei Spalten gehabt, also wenn ich so eine Datumspalte habe oder so, dass ich da über so eine bedingte Formatierung nochmal etwas anpassen kann oder anders beschreiben lassen kann. Aber dynamische Formatierung, finde ich, ist vielleicht sogar ein unterschätztes Feature, was man da nutzen kann, besonders wenn man jetzt mal davon ausgeht, man hat bestimmte Grafiken, wo sehr, sehr große Werte und sehr, sehr kleine Werte reinkommen und dass man dann eben hingeht und sagt, okay, ich möchte die, je nachdem, wie ich sie gerade eingefiltert habe, in einem bestimmten Wertekontext angezeigt haben oder speziell angezeigt haben. Was ich jetzt auch hatte, war, je nach Genauigkeit, möchte man Nachkommastellen sehen oder nicht. Also super Feature, leider noch nicht GA, vielleicht demnächst, aber würde ich sagen, ist eines der Features. Nutzt du das schon?
Ich nutze das super gerne, das wäre mein zweitliebstes Feature. Ich benutze tatsächlich dann auch wieder diese Themen Tabellen oder ich habe mir sogar schon, bitte nicht lachen, per DAX Tabellen angelegt, die dann noch entscheiden, je nachdem, welche Kennzahl du dir anguckst, will ich es in Prozent mit einer Nachkommastelle, mit zwei Nachkommastellen gerundet oder was weiß ich alles. Und tatsächlich finde ich dieses Dynamic Formatting, das hätte ich gern schon vor Jahren gehabt, weil wir haben es immer in Reports, dass du ja das Thema hast, wenn du einen Bericht baust, guckst dir halt den Umsatz an, der nächste ist der EBIT und dann willst du das in Prozentverhältnis setzen, schon stehst du da. Und diese dynamische Formatierung macht es mir super leicht in einem Bericht, ohne großen Aufwand. Und auch da, das war wohl so wichtig, dieses Feature, dass das auch die Zebra BI-Jungs verstanden haben, dass das ein Feature ist, was sie brauchen, weil bis jetzt hat das Visual das immer übersteuert und neuerdings gibt's ein Flag, nutze bitte diese dynamische Formatierung, das ist der Hammer. Das hilft mir in meinem täglichen Leben super, super viel. Aber ich habe noch ein Feature, vielleicht findest du das auch gut. Und ich habe allerdings da, ich sag mal, Feldparameter. Markus, ich finde das ein cooles Feature, aber ich habe manchmal das Thema auch da, die Visuals wollen da nicht immer ganz so mitspielen, wie ich es gerne hätte. Also vielleicht, wofür nutze ich das, um zum Beispiel zu sagen, in den Zeilen möchte ich ganz schnell tauschen zwischen Produkten, Kunden, Unternehmensstruktur oder irgendwas. Und da finde ich die Feldparameter grandios, aber manchmal kriegt man da wirklich einen Knoten im Kopf, wie man sie benutzen darf. Hast du das auch?
Ja, und ich bin ja auch noch nicht so sicher, wo dieses Feature eigentlich hingehört, weil aktuell, wenn man es implementiert, ist es ein... Ich glaube, es liegt sogar in einer Art Zwischenschicht. Du veränderst was im Model, aber die Auswahl, die du triffst, wird auf der visuellen Ebene ausgewertet und dann wieder in die Abfrage reingegeben, die Richtung Model geht. Und für mich ist es halt so ein großes Problem an der Stelle, dass ich denke, okay, wenn ich Reaper-Designer bin und eigentlich kein Zugriff aufs Model habe, möchte ich aber wahrscheinlich diese Feed-Parameter nutzen, weil ich eben eine bestimmte Interaktion innerhalb meines Berichtes schaffen möchte. Und als Model-Designer will ich jetzt aber auch nicht, weiß Gott, was an Feed-Parameter in meinem zentralen Model haben. Deswegen ist das so ein Feature, wo ich so sage, an der Stelle beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Und ich habe auch mit meinem Kollegen Ulrich an einer anderen Stelle drüber gesprochen. Der hatte auch ja eine Anforderung gehabt und hat gesagt, ja, können wir doch eigentlich auch ganz gut über Field-Parameter lösen. Und ich habe gesagt, ja, das kann man machen. Das Problem ist nur, du setzt schon voraus, dass der, meinetwegen Self-Service-User, in dem Moment weiß, dass dieser Field-Parameter da ist und zu nutzen ist. Und für, wenn ich jetzt nur so ein Model habe, dann ist das ein bisschen intransparent, sondern da gibt es so bestimmte Berechnungen, also geht gerade in die Form von Berechnungen und so weiter, dass der Anwender halt auch wissen muss, dass diese Berechnung safe ist und sich so gewissermaßen schützt. Und bei vielen Parametern ist das so sehr flexibel. Und deswegen würde ich sagen, ja, ist ein cooles Feature, aber für mich für die Einordnung sehr schwer. Oder siehst du das anders?
Nein, ich bin absolut bei dir. Also ich finde es total schwer, aber ich sag mal immer wieder den Anwendungsfall. Ich habe zwei Analysewege, die ich fahren will. Einmal will ich mir die Datumsstruktur anschauen über Kalender, Monat, Tag. Und einmal möchte ich es über die Woche haben. Und diese Wechsel zwischen diesen beiden Strukturen, dafür sind die perfekt. Man muss es halt aber erstmal verstehen, ob das so funktioniert, wie man es haben möchte. Und dann kommen für mich diese weiteren Themen hinzu. Wenn ich wechsle zwischen Monat und Woche, brauche ich ja auch eine andere Abweichung, weil das eine ist der Monat, das andere die Woche. Und das ist immer noch so ein kleiner Knoten im Kopf, der es mir so schwer macht. Markus, mir fällt aber auf, wir reden immer noch über die Oberfläche und da wir über die Oberfläche haben, habe ich noch ein Mini-Feature, was ich total super finde. Wahrscheinlich lachen alle. Du hast jetzt die Möglichkeit, unten in den Tabs, wenn du ganz viele Berichtsblätter hast, kannst du das, was du wieder ganz nach hinten gestellt hast, das Neue, kannst du ganz nach links automatisch schieben, mit nur einem Klick. Früher habe ich da mehrere Anläufe gebraucht, um das immer weiter nach links zu schieben, damit das wieder mein erstes Blatt wird. Und heute gibt es da einen schönen rechts im Mausklick wie in Excel und sagt, bitte ganz nach links. Finde ich ein mega Feature.
Ja, ja, ich weiß, es wurde auch schon viel angefordert in der Vergangenheit oder wurde gesagt, ob das nicht einfacher geht. Wir hatten dann irgendwelche Auswahlmöglichkeiten und dann entsprechend durchtappen oder so weiter. Was für mich auch so ein Ding ist, was total versteckt ist und ich wieder mal gefunden habe, ist, wenn man auf den Pfeilen links, wo man zwischen den Tabs durchblättern kann, ja, mit der rechten Maustaste klickt, kriegt man ja auch die Liste aller Seiten und kann da entsprechend die Seite auswählen. Auch irgendwie, wo ich gedacht hätte, UX-Design-mäßig müsste da, glaube ich, irgendwie, oder ist einfach nur, you must know it und kannst es dann nutzen. Aber du hast recht, wir sind jetzt hier gerade schon immer noch sehr weit im Frontend. Ich gehe mal eine eben tiefer ins Backend und gehe Richtung Power Query, weil für mich eine der wirklich coolen Funktionen ist, glaube ich, das Pivotisieren und Entpivotisieren. Komischerweise auch vor kurzem mal wieder das Thema gehabt, dass es so eine Key-Value-Datenbank da war oder entsprechende Struktur in den Tabellen aufgebaut war und einfach so die Spalten nehmen zu können und zu sagen, ey komm, kipp die mal und mach mal aus der führenden ID nur noch jetzt hier weitere Spalten hinten dran, wo du immer den Attributnamen als oder den Wert aus einer Spalte als Spaltennamen benutzt und den Wert darunter schreibst. Also selten so einfach gesehen. Und selbst in SQL-Ebene gibt es auch bei Microsoft eine Pivot-Funktion, mit der man auf SQL-Ebene, wenn man die Strukturen sauber vorgibt, das ist im Power Query dynamisch, aber da wäre es sogar so, dass wenn du es vorgibst, pivotisieren kannst. Und ich hatte jetzt letztens eine andere Datenbank, da war es wieder gar nicht verfügbar, das Feature. Da musste man über Gruppierung und Min-Max-Werte und abfragen, welche Spalte das ist, die er dann eben über Min-Max aufsummieren kann. Also man merkt erstmal, was so ein Feature wert ist, wenn man wieder sieht, dass es nicht vorhanden ist. Kennst du sowas auch, Andreas?
Absolut. Aber nochmal, um auf dein Pivotisieren zu kommen. Ich finde das in Power Query genial gelöst, weil es so super einfach ist. Manchmal so ein bisschen das Thema Performance, wenn die Datenmenge zu groß ist. Aber dieses Pivotisieren, wenn du sagst, du machst das in SQL, das ist manchmal für den normalen Laien doch schon ganz schön komplex, das zu machen. Aber da schließt sich für mich ein Feature an und ich nenne das mal Spalte aufteilen. Hatte ich jetzt wieder ganz oft, nur war es hier so, wir mussten das leider nicht in Power BI lösen, sondern in SQL. Das ist schon ein kleiner Kampf. Und wie leicht das in Power BI ist, zu sagen, bitte, hier ist der Trenner, mach einfach mal. Und selbst wenn es verschachtelte Trennzeichen wären, super genial gelöst. Und auch, da schließt sich noch ein zweites Ding an, selbst mit JSON-Kontext funktioniert das in Power BI, in Power Query richtig, richtig gut. Und dann merkt man erst, dass die Leute, die Power Query gebaut haben und dort weiterentwickelt, dass sie relativ viel mit diesen Themen auch zu tun haben und es wirkt so leicht. Und da habe ich gleich noch ein Ding, was ich da total genial finde, allein diese Vorschlagsmöglichkeit, dass ich sage, ich tippe hinten eine neue Spalte ein und sage mal, bitte mach schon mal, das soll das Ergebnis sein. Und was er dann quasi daraus generiert, also ich sage, ich möchte das entweder teilen oder nur ein Extrakt, er wählt automatisch die richtige Funktion aus und so nach 2, 3 Tipps hinten in der Spalte, ist eigentlich das wirklich schon schnell gelöst und so schnell hätte ich gar nicht schreiben können, was ich eigentlich wollte. Das muss ich schon sagen, auch die Power Query Oberfläche und ich weiß, der Lars liebt sie auch sehr, die finde ich grandios im Einsatz. War auch hier wie immer, man muss ein bisschen aufpassen, dass man diese Feature-Schlacht nicht übertreibt, aber spätestens dann, Markus, wenn man darauf achtet, dass diese Power Query Schritte auch einen vernünftigen Namen bekommen, dann weiß man ja wenigstens, was man gemacht hat.
Ja genau, ich wollte gerade noch sagen, bei dem Ausblitten ist ja auch cool, dass du daraus Spalten sowie auch Zeilen machen kannst. Also auch das ist ja im Prinzip nur ein Haken setzen und das entsprechende Ergebnis aus Beispielen, also es fiel ja unter der Kategorie sogar KI-Funktionalitäten, dass er eben dieses Muster erkennt und die entsprechenden da anhängenden Schritte ableitet, ist natürlich wirklich super. Boah. Jetzt wird aber langsam schwieriger zu überlegen, was es ist. wir hatten ja vor kurzem bei unserem BI Thinkers Talk so ein Thema gemacht, das der Michael Tenner vorbereitet hat. Und zwar hatte er uns ein Ranking machen lassen, die Schlacht gegen die jeweiligen Funktionen. Und da waren wir im DAX-Umfeld. Und es ist unglaublich zu sehen, wie man so die DAX-Formeln bewertet. Und ich glaube, da mein Lieblingsfeature sind eigentlich die Iterationsfunktionen. Also dieses alle, die mit dem X enden, wo ich dann im Prinzip nochmal über eine Tabelle iterieren kann und diese Einzelwerte dann berechnen, Bedingungen zumachen kann. Hatte letztens wieder mit SumX gearbeitet, war super und hatte sogar jetzt einen Artikel gesucht oder gefunden, weil es gibt keinen Distinct Count X, aber selbst da haben die Jungs von SQL BI einen entsprechenden Artikel zu verfasst, die schreiben, wie denn so eine Funktion auszusehen hätte und mit welchen Mitteln man das eigentlich machen kann. Und ja, das ist schon auch wieder ein cooles Feature. Und auch dieses Thema, ich leite es nochmal rüber mit den Iterationsfunktionen, diese non-additiven Measures. So schwer zu handeln für den Verstand gefühlt oder für auch manchmal den Fachbereich, weil sich viele Sachen einfach beschreiben lassen. Und wenn man dann in die Realität guckt, sieht man, es fällt sich doch ganz anders. Oder ja, Logik hat schon was damit zu tun. Oder wie siehst du das, Andreas?
Ja, ich bin total bei dir. Auch wieder, da bin ich derselben Meinung. Also gerade das Thema semi-additiv, ich fand das immer fachlich leicht zu verstehen. Nimm nur das Beispiel, du hast deine entsprechenden Mitarbeiterkennzahlen und du kriegst nur alle 2 Wochen eine Mitteilung, wie viel Personal habe ich denn? Und er soll dann diese Zahl natürlich nicht addieren, weil du kriegst immer nur den Bestand. Das finde ich für Lagerbestände auch immer total super. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es cool, wenn man es versteht, aber manchmal ist das fachlich ein ganz schöner Kampf, um es ins Modell mit reinzubringen. Aber was halt einfach schön ist, dass es all diese Mischform gibt. Ich habe was sich semi-additiv verhält, was normal ist, summiert oder Durchschnittswerte. Und da ist für mich immer so ein Ding, wie gehe ich damit um? Aber was ich noch bei Power Query dazu nehmen möchte, und das ist vielleicht trotzdem auch ein leichtes Feature. Also wirklich für mich, ich finde es ein leichtes Feature. Nimm nur, dass du quasi auch immer diese Ansicht der Spaltenqualität und der Spaltenverteilung, also dein Spaltenprofil, dass ich relativ schnell bei einer Spalte sehen kann, wie viele Werte sind drin, sind noch ein paar Fehler drin. Das ist mal, um die Daten das erste Mal nach reinladen zu sichten, mega hilfreich und mega einfach. Ich weiß, dass dieses Feature immer so kaum genutzt wird oder viele kennen das gar nicht, weil die Schalter meist alle aus sind, kostet ja auch ein bisschen Performance. Aber allein mal kurz zu schauen, wie viele Produkte habe ich denn und gibt es Duplikate und so, das sieht man über diese Übersicht mega leicht und schnell. Und um mal kurz reinzuschauen, mache ich das wirklich ganz gerne, wenn ich das erste Mal halt die Daten zu fassen kriege. Machst du das auch?
Nee, tatsächlich, deswegen bin ich so erstaunt und wollte gleich mal nachhaken, weil ich merke immer dann, wenn ich in großen Datenmengen reingehe wo und mich vielleicht sogar interessiert, dann ist das doch schon echt, also was du Performance sagst, geht Richtung, boah, das ist so zäh und keine Ahnung, was er da alles abruft und was er da mit der Datenquelle macht. Ich komme da nicht so schnell zu dem Ergebnis, wie ich das haben möchte und deswegen bin ich dann da dann gefühlt schon wieder an der Stelle raus. Ich weiß, es gibt ja auch verschiedenste Power- oder M- Funktionen, die dir auch nochmal Informationen über die Datenqualität geben können, mit denen du das abrufen könntest, ob du es dann vielleicht sogar auf die importierten Daten in irgendeiner Form auswerten könntest oder anwenden könntest, schwer zu sagen. Aber deswegen, ich bin erstaunt. Ich habe es auch in irgendeinem der Bücher, die ich gelesen habe, nochmal vorgestellt bekommen, das Feature. Fand es super gut und habe aber dann wieder gedacht, also ich würde schon sagen, bei ein paar Millionen Datensätzen wird das echt zäh. Und vor allem, ja, wenn du dann in die Richtung gehst, dass du wirklich sagst, auf alle Datensätze und nicht auf die ersten, weiß gar nicht, was er macht, 500.000, je nachdem.
Ich glaube, 1.000 war das.
Ja. Dann passt das dann nicht. Was ich aber wieder sehr interessant finde oder spannend finde, ist eben diese, im Rahmen von Power Query, diese Transportierbarkeit, Modularität, also im Prinzip, dass man den M-Code oder Power Query aus dem Desktop in den Service mit reinnehmen kann und das eigentlich fast gleich tickt. Und bei dem Gleichheit finde ich sogar nochmal wieder teilweise auch die Unterschiede sehr interessant, weil wir ja im Power BI Online Service sogar verschiedenste Features sehen, die gefühlt sogar noch viel besser sind. Ich glaube nämlich, bei verschiedensten Schritten kann man sagen, aufgrund der Transformation, die ich mache, möchte ich folgenden Datentyp zurückgeben. Und dann hat sofort dieser Transformationsschritt auch diesen Datentyp mit drin. Und das finde ich immer schade, dass bei Power BI Desktop, wenn man nicht in den Code eingreift, dass das zwei Handgriffe sind. Dass ich einmal meine Transformation mache innerhalb von vielleicht einer bedingten Spalte und dass ich ihm dann aber sagen muss, der Datentyp, der hier aus der bedingten Spalte rausgekommen ist, ist vom Typ XY. Das würde ich lieber in dem Schritt sehen. Und ich glaube, das ist sogar ein Feature, was im Power BI Online direkt im Service machbar ist, direkt in dem Anwendungsschritt das Ganze durchzuführen. Hast du noch was, Andreas?
Ja, ich habe noch zwei kleine Features tatsächlich. Und da auch hier, ich glaube, man bedient sich immer relativ viel aus Excel, was man von früher kennt. Nimm nur das Beispiel. Oft kommt es vor, du hast Daten, die du vom Kunden bekommst und du kennst die ja. Dann füllen sie die Zeilen aus, alles super. Und wenn sich der Wert wiederholt, tragen sie ihn nicht ein. Allein dieses Werte ausfüllen nach unten, was übrigens auch nach oben geht, das war damals für mich das Mega-Feature, wenn ich mal so eine kleine Excel-Tabelle habe. Ich war immer total begeistert und wenn ich das jemandem gezeigt habe, waren die immer alle geflasht, wie einfach das ist. Also es ist wirklich mega cool und also auch dieses Thema, und das, ich meine, das sind banale Features manchmal, die man denkt, aber dieses Ausfüllen fand ich toll. Dieses, wenn du so willst, auch Werte ersetzen. Dass ich sage, ich könnte sogar noch einen Parameter mitgeben. Das heißt, stell dir vor, du hast immer eine Spalte, die nur manchmal einen Wert hat oder manchmal. Und du, was machst du mit so einer Art Dummy-Wert? Kann ich Parameter, da kann ich sogar Queries dranhängen. Das finde ich mega Feature. Und es ist so einfach wie nur irgendetwas. Und ohne, dass man jetzt sich da wieder die Finger brechen muss, weil den Code und das, was du da sagtest mit der Transportierbarkeit auf andere Medien. Ich finde es genial, dass ich durch Power Query eine Sprache habe und ob das jetzt SQL, Oracle, SQL, TSQL, MySQL oder was es da alles noch gibt und Postgres, ich will ja keinen vergessen heute. Es ist alles super einfach. Es ist transportierbar und da kommt für mich noch ein Feature dran. Allein wenn ich sehe die ganzen Arbeitungsschritte und sage so, jetzt zeig mir doch bitte mal, was du daraus machst. Also was er dann an das System liefert, weil am Ende muss er das ja auch übersetzen, denn machen wir uns nichts vor, der SQL-Server kann kein Power Query. Also muss es ja übersetzt werden. Und ich finde es teilweise genial zu sehen, was er dann da für eine Abfrage draus generiert. Und da kann man auch viel draus lernen. Manchmal kann man es ja auch übernehmen in den SQL-Server. Wer weiß das so genau.
Ja, aber gerade da sind... Nee, genau, aber die Punkte sind gut, weil das eine Thema mit dem, was du jetzt zum Schluss angesprochen hast, du merkst es immer wieder, wenn diese Datenquelle doch leicht variierend ist und da weiß ich es auch nicht, was es wirklich ist. Also wenn es meinetwegen eine ODBC-Verbindung, aber mit SQL ist, kannst du dieses Feature mit dem SQL-Anzeigen nicht nutzen. Also du hast so verschiedenste Stellen, wo das nicht funktioniert und wo du nicht genau weißt, was er wirklich weggesendet hast. Da musst du wieder tiefer in den Logs gucken oder mit einem Profiler auf der Quelle gucken, was denn für Abfragen ankommen. Ist ein bisschen ungünstig. Auch bei APIs haben wir solche Themen schon. Da kann man aber auch wieder Logging anmachen und kann sehen, was für Abfragen er weggesendet hat. Bei dem Ersetzen auch so ein Punkt, wo wir manchmal festgestellt, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, dass das Query-Folding unterbrochen wurde, was ja auch wieder in diese SQL-Thematik reinspricht. Ne? Wenn er dann das nicht übersetzen kann, haben wir häufig dann über die bedingte Spalte gearbeitet und haben dann eben, if, wenn der Wert so ist oder wenn er so ist, dann nehmen den Default-Wert oder so. Da haben wir dann das drüber gemacht, weil das hat er dann in eine SQL-Case-Anweisung gepackt und konnte es Query-Folding durchführen. Also auch da muss man einfach wieder hinschauen. Und das sind dann eben diese Themen, auch bei, wir sagen zwar, cool, ne, du machst einmal die Transformation und nimmst es mit, aber ich selber musste mal die Erkenntnis machen, dass bei einer SQL-Datenbank es ausgereicht hat, aus einem Date-Time-Datentyp einen Date-Datentyp zu machen. Und ich hatte dann eben die Zeit verloren. Bei der Oracle-Datenbank habe ich den gleichen Schritt gemacht. Da hat er im Hintergrund den Integer-Wert trotzdem noch die Zeit beibehalten. Das heißt, dieser Schritt musste tatsächlich, und den gibt es auch bei Power Query, sein, dass man nur den Datumswert haben wollte. Und das hat eben nicht gereicht, nur diesen Datentyp umzuändern, weil er dann eben bei einer Oracle-Datenbank dieses Truncaten von dem Zeitbereich nicht gemacht hat. Und das ist natürlich auch spannend. Ich weiß gar nicht, wie sich das jetzt auch wieder weiterentwickelt hat, weil letztendlich haben wir ja diese ich würde mal sagen, aufgesetzte Sprache M, die dann eben transformiert wird. Und wenn das jetzt ein Bug war oder man sagt, okay, das müssen wir anders behandeln, dann kann sich das eben in Zukunft eben auch ändern. Und der Code funktioniert dann wieder genauso vergleichbar und das war vielleicht eben nur ein Bug. Und andererseits heißt es aber auch, wenn wir die Quelle wechseln, müssen wir doch immer mal wieder schauen, wie denn diese einzelne Quelle auf diese Funktion reagiert. Also ganz so überheblich möchte ich das jetzt auch nicht bewerben und zu sagen, das lässt sich überall drauf transportieren. Aber ich kann dir zustimmen, wir haben eben die Möglichkeit, bekannte Funktionen zu nehmen und die sollten sich in der Regel doch sehr gleich verhalten, egal welche Quelle dahinter ist. Eben das Thema mit dem Query Folding ist, glaube ich, das Schwierigste. Bei der einen Quelle kann die Quelle direkt damit umgehen und dann ist es super performant und bei der nächsten Quelle merkst du, die kann dann nicht mit umgehen und dann muss Power Query das selber machen und dann wird es vielleicht doch sehr langsam oder sehr zäh. Hast du das auch schon mal gehabt?
Ja, also es kommt durchaus öfter mal vor und das tut manchmal schon sehr weh, weil die Oberfläche ja mir immer suggeriert, ist ja eigentlich ganz einfach, ich mache immer nur Power Query. Ich muss gestehen, deswegen sind wir da auch manchmal ein bisschen vorsichtig und wir haben ganz viele Kunden, die wollen halt plattformunabhängig sein und möchten sich dann nicht auf Power Query verlassen. Ist immer ein schwieriges Thema, aber trotzdem, ich bleibe bei den positiven Features und ich muss gestehen, ich finde auch eins, was öfter mal vorkommt, nimm mir wieder das Beispiel, du hast deine Top 1000, die du haben möchtest, das Thema Indexspalte benutze ich relativ oft. Gerade wenn ich etwas habe, was keinen Index hat und ich muss es nach irgendetwas hinterher nutzen, sortieren oder ähnliches, nutze ich den Index ziemlich oft. Und auch da hat jemand wirklich nachgedacht, ob ich ihn mit 0 beginne oder 1. Das kann ich sogar selber wählen. Also ich finde das schon, man muss sagen, praktikable Features sind drin. Heißt aber nicht, dass ich sie jeden Tag immer alle benutze. Nur das ist halt manchmal so ein Thema, wo brauche ich sie denn? Wer liefert es mir schon vorab? Oder kriege ich das vielleicht schon in sauberer Form geliefert? Und selbst das Thema Sortierung von Spalten oder ähnliches, da kann man ja auch einiges draus machen, Markus. Hast du sowas auch?
Ja, aber ich finde es gerade so spannend, weil es eben noch an dem Punkt war, dass ja häufig man dieses Thema hat, nicht was man nicht weiß, bringt einen zu Fall, sondern was man zu wissen glauben, bringt einen zu Fall. Und man hat durchaus mal so eine Kundensituation, wo du sagst, mit der einfachen Oberfläche, man klickt was und sagt, ey, ja, das geht ganz einfach, da macht man mal eben klack, klack, klack und drückt auf OK und dann plötzlich funktioniert das nicht so und man denkt, oh scheiße, was habe ich denn gerade eben versprochen? Ganz einfache Sache. Für mich zum Beispiel auch so ein Thema gewesen, Power Query innerhalb von Power BI und Power Apps. Data Flows, ich habe gesagt, ach kein Problem, in Power BI, Data Flows können wir das Code reinkopieren und zack, haben wir es da. Machen wir es doch auf Power Apps auch und musste dann plötzlich merken, nee, bei Power Apps wird jeder Datensatz einzeln reingebracht und bestätigt und das dauerte plötzlich ewig. War so ein Punkt, wo man so sagt, oh scheiße, eigentlich hatte ich mich so vertraut mit dieser Plattform gefühlt und hatte immer dieses Feeling, das geht ganz einfach, das geht ganz schnell und plötzlich kommt man so ein bisschen aus seinem Bereich raus und merkt so, ah, hier gibt es einen Fallstrick, den kannte ich noch nicht oder ah, den habe ich übersehen, war wieder vielleicht ein bisschen zu überheblich an der Stelle, das machen wir mal eben, jetzt kostet es uns doch ein paar Stunden. Also da sind so Sachen, wo das reingeht und ich bin ja auch wieder gespannt, was so die anderen Features reinbringen oder diese neuen Features, weil jetzt gerade, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann man ja auf Visuals auch ein Limit einstellen. Also nicht, dass ich mit den Top arbeite, sondern sage, rufe doch nur die ersten 10 Zeilen ab und mache eben nicht diese Top-Bewertung. Muss noch mal schauen, was das in Gänze wieder an Differenzierung bedeutet. Ich kam noch nicht dazu, dieses Feature zu nutzen, hatte aber jetzt letztens den PBI Explorer offen und da wurde darauf hingewiesen, dass eben im Rahmen von Performance besser auf Top verzichtet werden sollte. Da wäre ja Limit dann doch vielleicht wieder die bessere Sache. Was ich weiß aber noch nicht, wo mich das dann wieder zum Fall bringt. Ja, wahrscheinlich kann ich dann halt Wertebereiche sehen. Dann kriege ich halt nur 10, aber es sind nicht die 10 Top-Werte. Hast du da schon was von angewendet? Von diesen neuen Features?
Von dem, was du ansprachst, ist das Limit noch nicht so. Also gerade dieses Top habe ich aber schon öfter benutzt und da muss ich halt immer feststellen, wenn man es zu viel nutzt, das geht schon ganz schön auf die Performance. Das habe ich echt versucht zu vermeiden, wenn ich ehrlich bin. Und ich würde dabei auch bleiben. Und um auf das Thema Dataflow, was du eben ansprachst, auch nochmal einzugehen. Ich muss gestehen, in der Vergangenheit habe ich auch gedacht, Mensch, nimmst du den Power Query Code, packst ihn drüben, läuft doch genauso. Ja und nein, weil dann läuft das plötzlich in der Cloud und ich habe das nicht mehr so in der Hand, wie es denn läuft. Oder war es zumindest früher so, dass es dann, also ich will es mal so sagen, ich habe mich davon ein bisschen distanziert, musste aber jetzt wieder feststellen, das neue Release, da haben die vieles von dem wieder nachgezogen und gut gemacht, was halt in der Vergangenheit etwas schwierig war. Und da merkt man halt einfach, dass die ganzen Sachen sich extrem rasant weiterentwickeln und jedes Feature, was da ist, das wächst und wächst und wächst. Und man muss sich das immer wieder mal anschauen. Insofern auch dieses Berechnung direkt im Visual, dass ich sage, ich habe jetzt eine Kennzahl und möchte jetzt hier noch eine zusätzliche Berechnung, also diese Visual Calculations, finde ich gut. Ich muss aber gestehen, ich setze die eher selten ein. Wie sieht's da bei dir aus?
Auch so gut wie gar nicht aktuell, aber mir fehlt gerade ein, ich habe auf LinkedIn einen Post gesehen, wo, glaube ich, von Microsoft ist das Bild auch so drei Ebenen geteilt wurden und da entwickelt sich das auch gerade so hin, dass eben auch innerhalb der Visuals nochmal neue Formatierungsmöglichkeiten reinkommen, weil wir eben ein bisschen, ja, wir haben bisher auch häufig damit zu kämpfen, dass du eben eine Formatierung in deinem Model vorgegeben hast und der Report Designer wollte jetzt vielleicht eine andere Formatierung haben und konnte die jetzt eben an dem Visual selber nicht mehr großartig beeinflussen. Also da geht es auch jetzt wieder hin, dass man da ein bisschen ja auf verschiedensten Ebenen denken muss. Und wenn ich jetzt mal so auf unsere Zeit schaue, dann sind wir ja schon weit durch. Und ich glaube, wir machen heute was anderes für den Nachhauseweg. Und zwar werden es vier Dinge geben, weil dann darf jeder zwei. Und wir machen was Schwieriges oder was Einfacheres. Du suchst dir jetzt keines deiner Lieblingsfeatures aus, sondern du sagst ein Feature, was du dir doch wünschen würdest. Und du fängst an.
Das ist sehr toll. Da hast du mich ja echt kalt erwischt. Ich will es mal so sagen. Ich würde mir individuelle Formatierungsoptionen in einer Matrix wünschen, dass ich nicht immer mit irgendwelchen Klimmzügen irgendwelche Measures bauen muss, die ich dann hier habe. Also nimm wieder das Beispiel. Ich würde gern per Rechtsklick sagen können, diese Zeile hätte ich gern gelb. Ist einfach wichtig oder was auch immer. Also so eine Art Highlighting interaktiv. Und ich möchte mit dir morgen nicht diskutieren, dass wenn die Zeile von der fünften in die sechsten rutscht. Ich möchte, dass dann die Position, ich sag mal jetzt Unternehmensstruktur, das heißt, ich möchte Hamburg immer highlighted haben. Das wäre ein geiles Feature. So, du bist dran.
Nee, ich möchte noch kurz anmerken, das gab's bei deinem alten Arbeitgeber und da war auch schon das Thema, dass man sagen musste, ob man die Position halten wollte oder ob man das auf den Elementnamen festmachen wollte. Also auch da schon wieder so ein tricky Thema, was für mich aber auch ähnlich wie bei deinem alten Arbeitgeber, was ich mir wünschen würde, wäre, dass ich noch dynamische Labels machen kann. Also, dass ich zwar ein Element reinziehe, wie die Kundennummer, kann aber dann sagen, ich möchte an dieser Stelle noch folgende Zusatzinformationen anzeigen, vielleicht per DAX-Expression oder so, wie man halt auch sonst mit so einem F von X sagen kann, ich möchte einen Label-Text machen, der dann ausgewertet wird und dann eben sagt, meinetwegen Kundennummer, Kundenname, dass ich so ein Label selber noch zusammenstellen kann und kann sagen, okay, das soll dynamisch da angezeigt werden. Das wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, das wird mir häufig auch Sachen in Datenstrukturen vereinfachen, dass ich nicht sagen muss, ich habe Kundennummer, ich habe den Kundennamen und das Zusammengesetzte, sondern das soll einfach möglich sein, als Label dynamisch on the fly zusammenzufügen und der Key ist dann halt die Kundennummer zum Beispiel.
Mhm. Verstehe dein Feature, finde ich gut, Markus, aber für mich als Ergänzung für die Textüberschriften nutze ich das sogar schon. Da benutze ich eigentlich immer diese Q&A-Function, die das wirklich ganz gut macht. Damit ist der Text immer cool und dynamisch. Sei es, ich möchte über mehrere Filter das dann also zusammen konkatenieren. Das läuft super. Aber wo wir gerade bei diesem Thema Features sind mit gelb markieren, habe ich noch eins. Ich habe ganz oft die Anforderung und es gibt Visuals, die können das, nur ich hätte es gerne im Standard. Ich habe jetzt einen Spaltenbereich. Ich nenne ihn mal den ersten Spaltenbereich. Da möchte ich meine drei besten Produkte sehen und sage, alles klar, ist top. Oder ich möchte mein Budget sehen und daneben möchte ich mein Actual sehen mit anderen Ausprägungen. Also man nennt das Spaltenbereiche und das klingt etwas komisch. Das habe ich auch von meinem alten Arbeitgeber mitgenommen. Und dieses Feature, da gibt es ein Planungstool, das kann das. Und dieses Feature hätte ich gerne in Standard-Matrix auch bei Power BI. Ich sage Spaltenbereiche, ich möchte das hier sehen, ich möchte das hier sehen. Oder aber auch in den Zeilenbereichen, dass ich dort sagen kann, ich habe meine ersten drei Elemente, da möchte ich meine Top-Produkte sehen und im zweiten Bereich direkt darunter in derselben Matrix möchte ich meine Top-3 Kunden sehen und das über dieselben Kennzahlen, sei es Abweichung, Budget und so ähnlich. Das wäre ein Feature, Damit würdest du mich total happy machen und ich möchte dafür kein extra Visual kaufen.
Dann hätte ich noch eins, was ich auch, ich glaube, es ist gerade auch tatsächlich ein bisschen problematischer, wäre ein, ich weiß gar nicht, wie ich es am besten angehe, ich würde es erstmal als Drill-Through-Feature bezeichnen. Bedeutet, ich habe ja aktuell immer nur die Möglichkeit, einen Drill-Through zu machen, wenn ich einen eindeutigen Wert anklicke. Multiselect ist meistens nicht möglich, also dass ich sage, ich mache 3, 4. Ähnlich behält es mich der Drill-Through-Schaltfläche. Wenn ich die habe, muss ich auch schon irgendwie gucken, dass er wieder so einen Kontext erwischt, dass er diesen Drill-Through zulässt, also irgendwo einen eindeutigen Wert habe. Aber ich würde ganz gerne ja so ein Multi-Select-Drill zu haben, dass ich auch einfach sagen kann, okay, ich nehme hier die 10 Artikel und möchte mit den 10 Artikel den Drill-Through auf eine Detail-Page machen und mit diesen entsprechenden Informationen. Und jetzt nehme ich einfach frecherweise noch eins mit rein und wäre nämlich die Sache, wenn ich eine Karte an Dashboard angeheftet habe, möchte ich, dass ich den Filterkontext, den ich in der Karte, die ich an Dashboard angehängt habe, auch für den Rücksprung wieder gültig hat. Bedeutet, heutzutage kann ich im Dashboard gehen, kann Sachen filtern, kann dann eine Kennzahl haben und sagen, okay, die möchte ich mir auf ein Power BI Dashboard heften. Dann kommt die auch dahin und die hat auch diesen Filterkontext. Aber wenn ich darauf klicke und wieder zurückspringe in den Report, verliert er diesen Filterkontext, sondern zeigt mir nur die Report-Seite an, die diese Karte zugrunde liegen hat, aber nicht mit dieser Filterung. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist so inkonsistent, das möchte ich ganz gerne anders haben, weil dann könnte ich mir zum Beispiel auch Dashboards zusammenstellen, wo ich verschiedenste Perspektive auf den gleichen Bericht ansetze und von dem ich dann sauber darüber springen könnte und könnte das mitnehmen. Also diese Drill-Through-Sprung-Aktion und entsprechende Filtermitnahme, das wäre noch so ein Thema, das hätte ich auch ganz gerne. Bist du im Flow? Möchtest du noch einen nachschieben?
Ansonsten? Nein, ich möchte auf keinen Fall noch mehr Features, aber ich kann das Feature, was du zum Schluss hast, quasi unterstützen. Und ansonsten würde ich eher sagen, ich bin auf die Kollegen gespannt, ob sie sich unsere Folge anhören, weil diese Features, die müssen da rein. Also egal, was sie machen, Markus, die Features müssen da rein. Die würden die Produktivität extrem erhöhen.
Ja, ich bin mal gespannt, wer noch weitere Features unter diese Folge schreibt. Wenn sie veröffentlicht wird, einfach in den Kommentaren mal sagen, was man selber noch wünscht. Und genau, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.